Guten Morgen. Wir haben ja eine turbulente Woche hinter uns, aber eben auch eine Woche, die uns über uns hinaus hat wachsen lassen. Und es ist mir wirklich eine Freude gewesen, in dieser Woche ganz praktisch hier mitzuerleben, auch in unserer Gemeinde-WhatsApp-Gruppe, zu erleben, wie gefühlt jeder von uns mit ganzem Herzen wirklich sich hier einbringt, mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen, mit seinen Kochtöpfen, mit seinen Bettlaken, mit vielem mehr auch wirklich dabei gewesen ist. Eure Bereitschaft wirklich mit anzupacken, mit zu spenden, mit zu beten, mit zu planen, mit zu telefonieren und vieles, vieles mehr. Und wir erleben einerseits eine riesige Begeisterung, verbunden mit dem Wunsch natürlich mit anzupacken, mit zu helfen, weil ansonsten stehen wir den Bildern im Fernsehen gegenüber und sagen, hey, wir sind total machtlos, wir müssen machtlos zugucken, was in dem Ukraine-Krieg Schreckliches passiert. Und andererseits ist wichtig, und das will ich euch heute Morgen nochmal mitgeben, in solchen Zeiten gibt es natürlich auch geistliche Angriffe, das ist ja ganz klar, die sind nicht zu unterschätzen. Und bei aller Initiative kommt das natürlich auch ganz schnell vor, dass sich Stress verbreitet, dass der ein oder andere mal richtig Gas gibt, während der nächste schon Überforderung erlebt. Ja. Und dann kommt es in Gesprächen natürlich auch zu Missverständnissen, es kommt zu Verletzungen. Und auch das müssen wir bei allem wohlwollenden Einsatz mit einkalkulieren. Und deshalb lasst uns gerade in diesen Wochen mehr Zeit mit Jesus verbringen und ihn als Vorbild wirklich immer wieder von Jesus lernen, wie wir miteinander umgehen, dass wir uns da von Jesus ausrichten lassen. Nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Dass wir dem anderen erstmal wirklich das Beste unterstellen. Und lasst uns wirklich in diesem außerordentlichen Einsatz, den wir als Gemeinde gerade haben, freundlich und einig miteinander weiterhin umgehen. Und denkt auch daran, wenn wir uns schon beansprucht fühlen, ja, wie ergeht es erst den Frauen mit den Kindern, die jetzt hier 5 oder 7 Tage jetzt unterwegs sind. Die sind viele Tage und viele Wochen schon über ihre Belastungsgrenze hinausgekommen. Die haben ein Vielfaches an diesem Stress erlebt, den wir bei uns in einer extremen Stresssituation erleben. Also wir können uns ja kaum vorstellen, was bei diesen Familien passiert, ja, die in nächster Zeit bei uns wollen, was das auch bedeutet für die, alles zurückgelassen zu haben, eben auch die Familienmitglieder, eben auch den Ehemann, den Vater und viele andere Verwandte. Also super, was wir bisher geschafft haben, das war großartig, das diese Woche zu erleben, aber es ist halt noch nicht alles getan. Die Familien brauchen weiterhin unser Gebet, brauchen weiterhin Verständnis, auch wenn sie sich vielleicht mal anders verhalten, als wir das erwarten. Aber wir müssen denen Raum geben, wirklich ihr Erlebtes so zu verarbeiten, wie das für die Familien hilfreich ist. In dem Tempo, in der Art und auch in der Weise, wie die das brauchen. Und in allem wollen wir als Gemeinde natürlich gucken, dass wir zurückhaltend, liebevoll, freundlich, zugewandt in der Begegnung mit ihnen sind. Dass wir ihnen Dinge anbieten, aber nicht aufdrängen. Dass wir vor allem Dingen nicht verletzt sind, wenn auch mal unsere Hilfsbereitschaft nicht gewünscht ist oder zurückgewiesen wird. Es soll ja nicht so sein, dass unsere Gäste sich gedrängt fühlen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, weil sie denken, oh Mann, die haben so viel für uns getan, die haben sich so für uns verausgabt, jetzt wollen wir denen was zurückgeben. Das höre ich nämlich jeden Tag in jedem Telefonat, auch mit der neuen Familie, die kommt. Die entschuldigen sich jeden Tag. Oh, es dauert noch einen Tag länger. Ich sage, Leute, wir leiden damit, ja. Das Thema ist so wichtig deshalb von heute auch für unseren Dienst in den nächsten Monaten, weil unser Dienst ja kein Sprint ist, sondern unser Dienst ist ein Marathonlauf. Also mehr praktische Punkte, wie gesagt, zum Ende des Gottesdienstes von Steffi. Und genau, für die Familien geht es jetzt rauszufinden, wie sie hier weiterleben können, wie sie auch emotional überleben können. Und ich glaube, wir haben als Leib Jesu in diesen Tagen eine besondere Auswirkung in diesen Tagen. So viele Kontakte innerhalb und außerhalb der Gemeinde sind aktiviert worden in den letzten Tagen. Das ist großartig zu sehen. Und wir wollen weiterhin diese Möglichkeiten nutzen, um wirklich diese beste Botschaft der Welt, das Evangelium vorzuleben und in unser Dorf und in unsere Stadt auch reintragen. Und deshalb stehe ich mit dem Auto draußen. Heute um 11 Uhr kommt der Bürgermeister kurz vorbei, begrüßt die Familie, die Presse ist da. Und wir werden über die Jahreslosung, die bei uns am Haus hängt, werden wir reden. Deshalb habe ich das Auto da geparkt. Wir stehen davor. Ich habe den Pressetext schon geschrieben. Ja? Also deshalb nicht, dass Sie da irgendwas schreiben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das haben wir persönlich bei Jesus erlebt. Das habe ich der Presse auch gesagt. Und das geben wir als Gemeinde jetzt weiter, indem wir unser Haus öffnen. Und deshalb lasst uns diakonisch in Einheit als Gemeinde und zum Zeugnis wirklich nach außen handeln, denn die Menschen gucken uns jetzt an. Wir sind jetzt auch seit gestern bei Facebook, nur mal nebenbei, ja, als Gemeinde. Und wirklich Ewigkeitsperspektive predigen, weil das haben wir weiterzugeben. Auch wenn Krieg kommt, auch egal was passiert, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Und ich ende mit einem Zitat von C.S. Lewis, und ich habe das diese Woche schon der Evangelischen Allianz geschrieben, dass ich sage, hey, ich hätte nie geglaubt, dass ich dieses Buch Learning in Wartimes, also was er in Kriegszeiten gelernt hat, überhaupt nochmal rausholen muss. Hätte ich nicht geglaubt. Und ich zitiere das nochmal. C.S. Lewis schreibt, der Krieg macht den Tod für uns wirklich. Und das hätten die meisten bedeutenden Christen der Vergangenheit für eine seiner Wohltaten angesehen. Sie dachten, es sei gut für uns, ständig unsere Sterblichkeit vor Augen zu haben. Alles triebhafte Leben in uns, alles Streben nach dem Glück, das in dieser Welt sein Zentrum hat, führt letztlich immer zu einer Enttäuschung. In gewöhnlichen Zeiten sieht das nur ein Weiser ein. Jetzt weiß es auch der Dümmste von uns. Wenn wir dachten, wir könnten einen Himmel auf Erden errichten, Ausschau nach etwas hielten, was die gegenwärtige Welt aus einer Pilgerstätte in eine bleibende Stadt verwandeln könnte, in der des Menschen Seele zur Ruhe kommt, dann sind wir jetzt aus unserem Traum erwacht und dazu war es höchste Zeit. Amen. Ich lese euch einen Text vor aus Römer 8, Vers 18 noch. Ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden. Und ich bete noch. Herr, unser Gott, wir rufen zu dir. Hilf uns und unseren Gästen wirklich alle Zeit stark zu sein und auszuharren in den Nöten, in denen wir jetzt stehen. Lass deine Hand über uns bleiben und über den Völkern, die miteinander streiten. Lass bald die Zeit kommen, in der du alles ausrichtest und deinen Frieden auch auf Erden gibst. Dein Reich muss und wird kommen, denn dein Wille muss und wird geschehen auf der Erde wie im Himmel. Und wir sagen gemeinsam Amen. Leute haben Ziele und gute Vorsätze und tägliche Gewohnheiten bringen sie dort überhaupt nicht hin. Man hat Träume und Visionen fürs eigene Leben, aber ehrlich gesagt, das macht ja nur 1% aus. Die anderen 99% sind geprägt durch deine Gewohnheiten. Das, was du täglich tust, Automatismen, das, was du dir angeeignet hast. Also nicht nur Zähne putzen, sondern alle Dinge, die wir tun. Gute Gewohnheiten, die verändern und die uns echt voranbringen. Und Herr, wir wollen heute ja wieder vorankommen. Wir alle haben ja diesen Wunsch. Wir haben diesen Wunsch, dass es aufwärts geht. Aber jemand hat mal gesagt, mit Abwärtsgewohnheiten geht es nicht aufwärts. Wie sieht unser Alltag aus? Wie sehen unsere Gewohnheiten aus? Darum geht es in dieser Predigt. Und ich möchte dir dabei helfen, indem wir uns ein paar Gewohnheiten angucken, von denen ich sage, die lohnt es sich im Leben anzueignen. Und vielleicht sagst du, stimmt, diese Gewohnheiten möchte ich mir gerne aneignen, das lohnt sich, diese zu leben. Weil mit diesen Gewohnheiten entsteht dann auch geistliche Frucht in unserem Leben. Wenn ich also mit euch heute über Gewohnheiten nachdenke, frage ich erst einmal, was möchte Gott mit mir tun, durch mich tun? Und was braucht es täglich, damit Gott mich gebrauchen kann? Also wir denken jetzt eher an Baum als an eine Pusteblume oder an einen Eisberg, bei dem man ja nur einen kleinen Teil über Wasser sieht. 90% von so einem Eisberg sind unter Wasser. Da ist also die wirkliche Substanz. Und ein anderes Bild ist tatsächlich dieser Thermomix oder Kochtopf. Das ist ja inzwischen ganz normal in unserer Gesellschaft. Wir wollen keinen großen Aufwand haben. Wir lassen uns ja bekochen, ja, mit dem Thermomix-Ding da. Weil es einfach ist, weil es unkompliziert ist. Ja. Wir schmeißen also alle Zutaten in das Gerät rein und dann kümmert sich der Thermomix und dann kümmert sich der Backautomat, den habe ich jetzt natürlich auch, um alles Weitere. Wunderbar. Oder noch schneller, geht ja ein Fertiggericht in der Mikrowelle, ja, zu machen. Wir sind generell eine ungeduldige Gesellschaft geworden und wollen deshalb auch beim Essen, dass die Dinge schnell gehen. Und oft ist das so, wenn wir nicht aufpassen, dass sich diese Ungeduld ja auch auf andere Lebensbereiche von unserem Leben überträgt. Wir wollen dann auf einmal alles in unserem Leben schnell. Dass sich unser Charakter schnell verändert, dass wir schnell unsere Ziele erreichen, dass wir uns schnell neue Gewohnheiten antrainieren. Das muss alles ganz schnell gehen. Wir leben praktisch wie in so einem Mikrowellenmodus. So eine Minute, bing! Oder wir besuchen die Gemeinde, ein paar Angebote und denken, dass sich unser geistliches Leben dadurch automatisch backt, wenn wir einfach Veranstaltungen besuchen. Aber beim Christsein geht es ja um eine persönliche Beziehung zu Jesus und die aktiv zu leben, nicht leben zu lassen. Nicht Losungskeks mal schnell, sondern Bibel lesen und selbst darüber nachdenken. Nicht gut formulierte Predigten gedanklich übernehmen oder sich nur an Zeugnissen von anderen Menschen erfreuen oder auch manchmal ärgern, sondern selbst Beziehung mit Jesus leben und darin auch in dieser Beziehung auf diesem Weg Erfahrungen machen. Vielleicht lässt sich dieser Thermomix Mikrowellendenken auf unser Leben übertragen, auf unser geistliches Leben. Und ich möchte dir und mir heute Morgen sagen, es liegt viel Kraft im Warten. Der Weg hin zur Veränderung deiner Gewohnheiten, deines Herzens und deiner Haltung ist auch ein Marathon und kein Sprint. Ist ein Kochtopf und keine Mikrowelle. Es dauert, bis sich dein Herz verändert, bis du dir neue Gewohnheiten aneignest. Es geht nicht so schnell, wie wir das manchmal meinen. Und im Warten, da formt Gott dein Herz. Im Warten, da reift dein Charakter. Ein Kochtopf steht ja für mich für geduldig sein, für kontinuierlich sein, für tiefgründig sein. Mark Foster, ein Theologe aus Amerika, hat mal gesagt, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Das Streben nach schnellem Glück ist primär ein geistliches Problem. Was unsere Zeit braucht, sind nicht mehr die intelligenten und die begabten Leute, die braucht es manchmal auch, sondern es braucht mehr tiefgründige Leute. Der Weg ist manchmal das Ziel, der Prozess ist das Ziel, dass wir verstehen, dass oft die Lösung der Lösungsweg ist für das, was Gott tun will in unserem Herzen. Und ich bin überzeugt, wenn wir das verinnerlichen, dann verstehen wir auch Wüstenzeiten in unserem Leben. Dann verstehen wir auch Leid in unserem Leben. Dann verstehen wir auch, warum wir manchmal Dinge durchmachen müssen, weil Gott sagt, ja, das ist wichtig für dich. Wichtig für dein Herz, wichtig für deinen Charakter. Und ihr wisst, ich bin ja der Schnell-Schnell-Typ. Ich muss vorangehen, ich muss das immer mehr verstehen, dass es auch Prozesse gibt. Fällt mir nicht leicht. Und dann auch diese Prozesse annehmen und daran glauben, dass Gott diese Prozesse gebraucht, um unser Herz zu verändern, um mein Herz zu verändern. Und das ist doch erstaunlich, überlegt euch das mal. Gott sagt zu Noah, hey, es wird regnen und deshalb bau mal eine Arche. Und 120 Jahre später kommt der Regen. Leute, nach dem ersten Jahr hätte ich schon gesagt, Gott, was ist denn jetzt? Nach 5 Jahren hätte ich gesagt, hey, das Boot ist lange fertig. Ja, was ist denn jetzt? Wann kommt denn endlich der Regen? Ich lasse mich doch nicht als verspotten von den Leuten da. Aber Gott sagt zu Abraham, hey Abraham, du wirst einen Sohn haben. Mach dir keine Sorgen. Und Abraham muss 25 Jahre warten. Manche von euch sind noch nicht mal 25. Ja? 25 Jahre auf das, was Gott verheißen hat. Aber Gott wusste, dass Abraham diese 25 Jahre braucht. Und in der Zeit hat Gott sein Herz verändert und ihm gezeigt, was er vorhat durch sein Leben. Und deshalb hoffe ich, dass diese Predigt etwas ist, wo wir sagen, Gott, hier sind unsere Gewohnheiten, hier ist unser Herz, hier ist unser Charakter. Und Gott, ich bitte dich so, dass du das veränderst, nach deinem Sinne umgestaltest. Befähig du mich dazu und führe mich dahin, wie du dir mein Leben vorstellst. Jesus hatte ja übrigens auch Gewohnheiten, habe ich festgestellt. Und ich möchte mir mal mit dir 2 Gewohnheiten von Jesus angucken. Die erste Gewohnheit von Jesus lesen wir in Lukas 4, die Verse 14 bis 21. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt kehrt Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Ne? Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie und suchte eine bestimmte Stelle und las daraus vor und so weiter. Dann kommt die Predigt. Ja? Und was ich so stark finde, ist, dass Jesus, als er hier seine erste Predigt hält, wie gewohnt in der Synagoge ist. Also seine erste Predigt, die er in der Öffentlichkeit gehalten hat. Ich kann mich auch noch an meine erste Predigt erinnern, die war genau vor 30 Jahren und die hieß Sister Act 33 ein Drittel. In Hartenrot im Dorfgemeinschaftshaus, weiß ich noch ganz genau. Inzwischen habe ich 1500 Predigten gehalten, habe ich auch ausgerechnet. Und nach seiner Gewohnheit war Jesus am Sabbattag in der Synagoge und hat gelehrt. Das bedeutet, Jesus ging da nicht in die Synagoge und hat irgendetwas Neues gemacht, sondern er tut das, was er immer tut. Am Wochenende in die Synagoge gehen. Er war vorher in der Wüste und wir haben letzte Woche mit Radi darüber nachgedacht, was da alles passiert ist. Der Radi war ja wild drauf, oder? Mein lieber Mann, schreit mal alle. Das war ich, der Radi, das habe ich den auch noch nicht erlebt. Also, er hat den Geist Gottes bei seiner Taufe erlebt. Und es war auf einmal Kraft auf ihm und kurz vor Corona war ich in Jordanien und in Israel und ich stand an dieser Taufstelle in Jordanien und habe das gesehen. Das hat mich schon irgendwie nochmal geflasht, ja. Ich stand da und dann hat der Himmel sich aufgetan und das war so für mich, als ob da so eine Taube runterkam. Und direkt daneben mir waren diese Tauben, die habe ich dann mal fotografiert. Wer fotografiert Tauben? Aber da muss ich sie fotografieren. Das ist die Taufstelle, wo Jesus war. Wahrscheinlich. Und Jesus war also schon öfters in der Synagoge und hat da auch schon öfters aus der Bibel vorgelesen, aber diesmal merkte man, da war was anders. Und die Leute, die ihn vorher so nie so richtig bemerkt haben, die haben auf einmal gemerkt, irgendwas ist anders mit diesem Jesus. Die haben gemerkt, da ist ganz schön Power in seinen Worten drin. Und viele haben sich auch darüber aufgeregt, dass er in dieser Kraft Gottes gepredigt hat. Aber versteht ihr, es war seine Gewohnheit, im Haus des Herrn zu sein. Er machte das, was er immer machte. Und nur weil er da war, konnte Gott auch durch ihn so viel wirken. Und deshalb möchte ich sagen, es liegt eine Kraft darauf, wenn du es zu deiner Gewohnheit werden lässt, zu sagen, hey, Sonntag, der Sonntag in meiner Woche, der gehört Gott. Da gehe ich in die Gemeinde, um aufzutanken und mit Geschwistern Gott anzubeten. Sonntag ist bei mir immer der Tag, wo ich das tun will. Meine Woche war vielleicht nicht super, aber weißt du was? Vielleicht fühle ich mich auch gerade nicht gut, aber seit wann geht es Gott um meine Gefühle? Gott möchte nicht das bekommen, was ich fühle. Gott möchte das bekommen, was er verdient. Und egal wie ich mich fühle, dazu entscheide ich mich. Gott kann ich immer anbeten. Gott kann ich immer sagen in jeder Situation, Gott, vielleicht laufen die Dinge gerade nicht optimal, aber du bist immer noch gut. Amen. Du bist immer noch gut. Und dafür bete ich dich an. Und während du das sagst, ändert sich auf einmal deine Perspektive. Und du beginnst anders zu leben und anders zu denken und du gehst auf einmal anders aus diesem Gottesdienst wieder raus. Oder halt in deine Kleingruppe. Aber du wirst sehen, weil du zur rechten Zeit am richtigen Ort bist und mit am Start bist, gebraucht dich Gott und begegnet dir besonders. Ich sage immer zu Leuten, die sagen, hey, ich erlebe gar nichts mit Gott, dann sage ich, hey, dann mach mal was für Gott. Dann erlebst du auch was auf dem Weg. Ja? Oder sei doch auch da, wo was passiert. Dann wirst du auch was erleben. Es geht einfach darum, dass du deinen Platz einnimmst im Haus des Herrn. Und viele Leute wollen, wie gesagt, so ein Mikrowellenchrist sein. Gestern entschieden, mit Jesus zu leben, morgen mit Jesus ins Ausland gehen, auf der Bühne predigen, Lobpreis leiten, Gastgeber sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir wollen da irgendwie so schnell vermeintlich hoch hinaus. Nein, der Weg nach oben führt nach unten. hinabsteigen zur Größe, Demut, das ist der Weg von Gott. Den sage ich meistens, hey, komm doch erstmal regelmäßig. Sei doch erstmal treu dabei. Arbeite doch erstmal mit. Schaff das doch erstmal 2 Monate durchzuziehen, bevor du Nationen für Jesus erreichen willst. Sei doch erstmal treu dabei. Die Gewohnheit Jesu war es, regelmäßig im Haus Gottes zu sein. Und dann lesen wir am Ende seines Dienstes in Lukas 22, die Verse 39 und 40. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Wieder dieses Wort Gewohnheit, Ethos. Das ist also im Griechischen ein Automatismus. Etwas, was du so häufig tust, dass dir es gar nicht mehr auffällt. Das bedeutet das. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr in der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Also zu beten war auch seine Gewohnheit. Jesus ging ins Gebet. Das ist das, was er täglich tut. Du musst ihn dazu nicht überreden. Er musste dazu auch nicht vorher irgendeinen Kurs besuchen. Nein, das war so in seiner DNA drin, dass er gesagt hat, hey, das ist für mich klar, ich muss beten gehen, ich brauche die Gemeinschaft mit meinem Papa, mit meinem Vater. Jesus hatte diese Gewohnheiten. Er hatte diesen geistlichen Rhythmus, der ihn erlaubt hat, dann die Vision und auch die Mission zu leben, die der Vater für ihn hatte. Und deswegen ist das so wichtig. Wie gesagt, wir alle haben unsere Träume, und wir alle wollen, dass Gott mit uns ja auch Geschichte schreibt, dass Gott uns gebraucht. Aber wir wollen oft nicht die einfachen täglichen geistlichen Gewohnheiten. Und es sind aber oft gerade diese Gewohnheiten, die uns in das auch reinkatapultieren, was Gott mit uns vorhat. Deine und meine Gewohnheiten sind wichtig und machen uns unterm Strich zu dem, was wir sind. Mehr als unsere Träume, mehr als unsere Ziele. Die Dinge brauchen manchmal Zeit. Und wenn du Galater 5 liest und die Früchte des Geistes dir durchliest, ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, dann ist das nichts, wo ich sage, Jesus, schenk mir mal Geduld. Und das Gebet schiebe ich so in die Mikrowelle rein und dann drehe ich auf 3 Sekunden und dann ping, ich hole mir Geduld raus. Ab jetzt bin ich auf einmal immer geduldig. Sondern ich sage, wenn ich um Geduld bete, ich sage dir eins, wenn du um Geduld betest, morgen früh vielleicht schon im Stau, ja. Oder beim Einkaufen, die 2. Kasse wird ja nie geöffnet. Du stehst immer in der langen Schlange drin. Jesus, ich habe doch um Geduld gebetet, ja, sofort, instant, Geduld, jetzt, im Namen Jesu. Und du wunderst dich, warum das nicht passiert. Ja, weil die Früchte des Geistes nicht Mikrowelle, Ping, und nicht Thermomix sind. Ich besuche mal eben ein Geduldsseminar und lass mir das Rezept geben, Sinn, sondern es ist Kochtopf, es dauert. Und Gott formt dein Herz und Gott verändert dein Wesen. Das ist das, was Gott tun will. Es gibt gute geistliche Gewohnheiten und ich möchte dir, wie gesagt, eine gute geistliche Gewohnheit heute vorstellen, Gott suchen durchs Fasten. Und ich kann uns das als Gemeinde und dir persönlich nur ganz wärmstens ans Herz legen, gerade weil das in diesem Jahr, glaube ich, besonders dran ist, bei dem, was Gott gesetzt hat für uns auch als Gemeinde hier. Nehmt euch einfach mal 10 oder 21 Tage oder 4,5 Wochen vom 13.3. jetzt bis 15.4. bis Karfreitag Zeit durchs Fasten. Eine Zeit, die Gott geweiht ist. Gott, in den nächsten Tagen tu du etwas in unseren Herzen. Gott, zeig du uns, was du vorhast. Wir wollen dich suchen zuerst, bevor wir dann Aktionen für Suchende machen. Matthäus 6, Vers 33 steht das ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ja, aber Stefan, ich brauche erst mal eine Arbeitsstelle. Ja, aber da steht nicht, trachte zuerst nach deiner Arbeitsstelle, sondern nach dem Reich Gottes. Ja, aber ich brauche erst mal einen Boyfriend. Ja, aber da steht nicht, guck erst mal nach einem Boyfriend, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, aber ich brauche doch eigentlich eine neue Waschmaschine dringend, Effizienzklasse A++++, zuerst nach dem Reich Gottes. Also es ist wichtig zu verstehen, was tust du zuerst? Du kannst einen Freund oder Freundin haben, du kannst da eine Waschmaschine auch neu kaufen, du kriegst auch eine neue Arbeitsstelle, Jesus ist ja dafür, aber was tust du zuerst, das ist die Frage. Denn wenn du zuerst auf Gottes Reich guckst, auf seine Gerechtigkeit guckst, wie steht in der Bibel, dann soll alles andere in deinem Leben dir zufallen. Und deswegen wollen wir, bevor wir auch als Gemeinde missionarisch so richtig durchstarten, Gott suchen. Hier sind wir, Gott. Wir wollen mehr von dir. Aber Stefan, Fasten, wie geht das? Wie soll es denn gehen? Ich faste doch nicht. Ja? Ich brauche doch meinen Kaffee, ich brauche doch meine Schokolade. Ich bin eine Frau. Wenn ich nicht faste, werde ich aggressiv. Ja, das stimmt. Ja, so ist das. Ich bin verheiratet. Ich weiß das. Conny sagt dann immer, ich will jetzt was essen. Ich sage, wir kommen doch gleich an. Nee, ich will jetzt. Mach dich nicht verrückt. Es ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Und deswegen will ich dir heute Morgen kurz mit dir darüber reden, zwei Dinge nennen, die das Fasten mit dir macht. Und dann möchte ich mit dir über drei praktische Dinge sprechen, aber dir nur kurz nennen, weil das wird die Steffi dann in einem Fastenhauskreis machen. Matthäus 6, Vers 16 und 17. Wenn man fastet, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen. Also duschen, Deo unterm Arm und so weiter. Ja? Damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer dein Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also nicht, dass ihr nächsten Sonntag hier irgendwo in der Ecke hängt und dann so wimmert und ganz traurig guckt und wenn der Erste euch anguckt, so sagt, ah ja, ich bin am Fasten und Beten, preis den Herrn. Ja, dass du schon überlegst, wo hängt denn hier der nächste Defibrillator. Ja, Jesus sagt, wenn du fastest, seh fresh aus. Ja, Gel in die Haare, Parfüm drauf. Du sollst noch besser aussehen wie vorher, wenn du fastest. Also es geht nicht darum, dass wir von Menschen gesehen werden, weil das ist halt Thermomix. Selbst wenig tun und dann die Anerkennung fürs Essen bekommen. Oder Mikrowelle, schnell von Menschen gesehen werden und dann Lohn einheimsen. Sondern die Anerkennung, die Gott dir schenken möchte, ist Kochtopf. Die kommt, wenn du im Himmel bist. Denn Gott sieht dich. Aber es bringt dir auch schon unmittelbaren Segen hier im Leben. Also Fasten zeigt mir Dinge auf, die mich kontrollieren. Das ist ja das eine Gute vom Fasten, dass es mir Gewohnheiten aufzeigt in meinem Leben. Und ich will dir als Pastor nicht vorschreiben, wie und wann du zu fasten hast, aber zu beten und Jesus zu fragen, das würde ich dich schon bitten. Jesus, fasten, was soll ich fasten? Was soll ich denn mal aufhören? Und das kann alles Mögliche sein in deinem Leben, aus deiner ganzen Welt, dass du sagst, Gott, guck dir mal die Dinge an, die ich so in meinem Leben üblicherweise mache. Was ist die Sache, die du fasten, auf die du verzichten solltest? Und dann nimm dir diese Sache raus aus deinem Leben, wie gesagt, bis Karfreitag gerne, und du packst dafür was Neues rein. Also nicht Facebook rausnehmen, nichts mehr in Facebook machen und Instagram reinpacken, das nicht, ja, TikTok dann machen, ja. Nicht Netflix rausnehmen und dann ein Probeabo von Maxdome buchen, das auch nicht, ja. Du nimmst etwas raus und du packst den Hunger nach Gott rein, ins Suchen nach Gott. Du packst Kochtopf rein. Du nimmst dir Zeit und sagst, Gott, lass mein Herz sensibel sein für deine Stimme. Gott, mach mein Herz neu weich für Menschen. Gott, mach mein Herz neu weit für neue Dinge. Gott, mach mein Herz neu sanft gegenüber deinem Reden und deiner Stimme. Gott, ich habe mir jetzt diese Zeit genommen, ich schaue keine 20 Stunden Netflix mehr die Woche und diese 20 Stunden Netflix, Gott, die kannst du jetzt gebrauchen, ich will dich suchen in dieser Zeit. Und du setzt dich hin oder du legst dich hin oder stellst dich mit erhobenen Händen dahin oder gehst spazieren oder nimmst dir Zeit fürs Gespräch mit Jesus und fürs Hören auf den Heiligen Geist. Gott, sprich zu mir. Gott, wenn du über mich nachdenkst, Gott, wen siehst du denn da eigentlich, wenn du über mich nachdenkst? Ich weiß, dass du mich liebst und ich lese das in deinem Wort, aber ich möchte deine Liebe neu erleben in meinem Herzen. Gott, ich möchte deine Stimme hören. Gott, ich möchte neu mit dir zusammen sein. Gott, ich möchte neu mit dir unterwegs sein. Diese Zeit soll dir dabei helfen, neu auf Gott zu warten. Vielleicht sagt Gott tagelang nichts und dann am 30. Tag kommt auf einmal der große Durchbruch, keine Ahnung, aber erwarte nicht gleich, wenn du morgen beginnst, dass Gott dir sofort Offenbarungen gibt und Romane erzählt, okay? Suche Gott in dieser Zeit, nimm dir die Zeit und er wird dir dann sagen, was dran ist. Paulus hat das mal so gesagt, mir ist alles erlaubt. Stefan, warum sollte ich denn fasten, wenn Paulus das so schreibt, ja? Ich komme da auch in den Himmel, wenn ich nicht faste, klar. Aber es geht darum, dass Gott noch viel mehr in deinem Leben tun möchte. Gott möchte dich geistlich in einen Aufwärtstrend bringen. Gott möchte noch so viel mehr durch dich und durch mich und tun, was mehr als du dir jemals erträumst. Und dann geht es weiter. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles nützt. Und dieses nicht alles nützt ist, das offenbart dir das Fasten. Was nützt mir nicht? Weil wir glauben ja immer, dass wir alles unter Kontrolle, dass wir alles auch im Griff haben, bis wir die Sache mal aufhören. Und wir merken dann auf einmal, dass die Sache uns im Griff hat. Das heißt, wenn du jetzt betest und sagst, hey Gott, was soll ich denn mal verzichten? Und du fängst dann die ersten Tage an, merkst du, oh Mann, die Sache hatte mich irgendwie im Griff. Weil ich mache das nun schon seit 3 Tagen nicht und fange schon am ganzen Leib an zu zittern. Ja? Es gibt Sachen in meinem Leben, in deinem Leben, die haben dich im Griff, in meinem Leben auch. Und du raffst das erst, wenn du aufhörst, diese Sachen mal zu machen. Und Fasten zeigt dir das. Also erstens, es zeigt dir Dinge auf, die dich kontrollieren. Und zweitens, Fasten macht dich geistlich stark. Jesus war in der Wüste, er hat 40 Tage lang gefastet. Und die Bibel sagt das in Lukas 4, Vers 14. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrt Jesus nach Galiläa zurück. Das ist auch nochmal wichtig. Ja, Jesus kommt nicht völlig durcheinander wie so ein armes Würstchen, total fertig aus der Wüste raus, ist fix und fertig mit der Welt und kann nicht mehr, sondern er kam powervoll aus dieser Fastenzeit raus, powervoller als er reingegangen ist. Wenn du gefastet hast, ja, dann erlebst du das ja auch, wenn du gar nichts isst jetzt. Ja. Du hast mehr Power wie vorher. Und ich möchte es ausrufen über dein Leben. Du sollst powervoller aus diesen Fastentagen rauskommen, als du reingekommen bist, in Jesu Namen. Diese Tage sollen dich geistlich dahin bringen, katapultieren in das, was Gott vorgesehen hat für dein Leben. Du sollst stark werden dadurch, stark werden. Fastentage machen uns nicht schwächer, sondern stärker und sensibler und holen uns von all dem oberflächlichen Zeug weg, geben dir eine Tiefe und eine Konstanz, die du unbedingt brauchst, um das zu erleben, was Gott durch dein Leben tun möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Und ich will dir auch noch sagen, wenn du fastest, glaub nicht, dass du dadurch besser bist wie alle anderen Menschen. Glaub nicht, dass du dadurch geistlicher bist wie alle anderen. Werd bitte nicht irgendwie komisch, ja, sondern sei einfach fresh, erquickt. Es wird eine starke Zeit werden und Gott wird sich dazu stellen. Ich habe noch 4 Zeiten, mache ich nicht mehr, aber ich sage euch die Punkte noch. 3 praktische Sachen nochmal. Erwarte, dass Gott zu dir spricht in dieser Zeit. Weil die ersten schlafen langsam ein, alles klar. Das zweite ist, beginn mit kleinen Schritten. Und das dritte, was ich euch noch großartig ausführen wollte, aber leider nicht heute, reise nicht alleine. Das könnt ihr dann mit Steffi in der Gruppe besprechen. Und ich bin davon überzeugt, nochmal, Gott wird bei dir dadurch zum Zuge kommen. Und er wird dieses Dorf und diese Stadt und diese Gegend heilen, wenn Gottes Volk ihn sucht. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass da auch ein unglaublicher Segen drauf liegt, wenn wir Zeiten mit Gott verbringen. Und wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, du lebst noch nicht in der Beziehung zu Jesus, du sagst, ja gut, das weiß vielleicht auch gar keiner, ich gehe immer so fröhlich hin, aber eigentlich mit Jesus, das habe ich noch gar nicht klar gemacht, dann möchte ich dir sagen, Gott möchte bei dir viel mehr sein, viel enger sein, als nur dieser Gott, von dem du mal gehört hast. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dein Herr sein, er möchte dein Retter sein. Jesus liebt dich so, wie du jetzt hier sitzt. Und er möchte dir durch das, was Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren gemacht hat, deinen Egoismus und deine Sünden vergeben. Er möchte aus dem Minus von deinem Leben, aus dem Minus von deiner Schuld, wirklich ein Plus machen. Und das ist das Kreuz. Ja? Er will dich reinwaschen von den Dingen deiner Vergangenheit. Und er möchte aus dir einen neuen Menschen machen. Und ich nutze die Zeit jetzt mal. Ich spreche besonders zu dir, wenn du heute Morgen hier bist und innerlich weißt, ich habe Jesus noch nicht in meinem Herzen und ich sollte den nochmal einladen. Ich will das dieses Jahr machen, weil ich will dir sagen, wenn Jesus in dein Herz kommt, dann wird 2022 das beste Jahr deines Lebens. Weil deine ganze Perspektive, dein ganzer Sinn, dein Ziel deines Lebens, alles verändert sich dann zum Positiven hin. Und weil Jesus dein Herz berührt, weil Jesus dir Gewissheit gibt, dass du in Ewigkeit 100 Millionen Jahre und mehr mit ihm lebst. Du sollst also leben, selbst wenn du gestorben bist. Und deshalb bete ich für dich jetzt noch. Und diejenigen, die das wissen, fühlen sich ja jetzt angesprochen. Und du kannst das innerlich leise nachsprechen. Ich bete noch. Ja, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir meine Schuld vergibst. Dass du in mein Herz jetzt kommst. Mach mich zu einem neuen Menschen, Jesus. Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Jesus, ich bete jetzt, dass deine Kraft auf jedes Leben kommt, das dich jetzt eingeladen hat und dass dieses Leben nie mehr dasselbe sein wird wie vorher. Verändert durch das, was du, Jesus, am Kreuz gemacht hast. Danke für diesen neuen Anfang. Und wenn du das jetzt mitgebetet hast, dann segnen wir dich als ganze Gemeinde im Namen von unserem Herrn Jesus Christus, der großartig ist. Amen.